einmal, dass unsere harte Herzen zerschmettert. Dein Geist aber ist wie Öl. Öl, das uns im innersten Menschen heilt und aufrichtet. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, wie du es getan hast, morgens und abends in den letzten Tagen, wie du es immer tust, auch wenn wir nachts darüber meditieren, so sprichst du zu uns durch dein Wort und deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du es auch lebendig machst in unserer Mitte, dass wir alle miteinander dazulernen und nicht nur lernen, sondern dass wir im Lernen, im Forschen in dein Wort dir näher kommen, dich mehr lieben lernen und vertrauen lernen, dass du am Ende in uns bist und wir in dir geborgen in eine intime Beziehung des Vertrauens zueinander. Wir danken dir, dass du hier bist, dass wir dich nicht einladen müssen. Du bist hier, weil du Sünder liebst. Und du bist aber auch hier, weil wir deine Kinder sind, alle miteinander, groß und klein. Segne diejenigen, die Dienst haben mit den Kindern, Herr, und schenk, dass sie auch auf andere Weise die Herzen der Kinder berühren und dass die Kinder auch gestärkt und zur Ruhe kommen in dir. Amen. Wir haben es hier mit Jona zu tun, und Jona ist eine von diesen Büchern in der Bibel, die angefochten werden. Liberale Theologen meinen, ja, es ist ein Mythos, das ist ein Märchen, es ist eine Geschichte. Und interessanterweise werden immer zentrale Aussagen der Bibel angegriffen von liberalen Theologen. Der Angriff kommt nicht nur aus der Welt, wie kann sowas sein? Das, was wir hier lesen, ist einfach, widerspricht unser Verstand. Das kann nicht sein, dass Jona von einem Wal beziehungsweise ein gewaltiger Fisch heruntergeschluckt wurde, 3 Tage lang im Bauch des Fisches war und dann rausgespuckt am Ufer. Das ist Quatsch. Und so werden verschiedene zentrale Aussagen gerade im prophetischen Bereich angegriffen. In Genesis sagt Gott schon ganz am Anfang, nach dem Sündenfall, und es wird ein Erlöser kommen. Gott wird Mensch werden und wird mein Volk erlösen. Genesis wird ganz stark in Frage gestellt, angefangen mit der Schöpfung. Das ist sinnbildlich so genommen. Aber wörtlich kannst du das nicht nehmen, das geht nicht. Und so ist es auch hier mit Jona. Bei Jona geht es um die Auferstehung Jesu Christi. Und das wird auch in Frage gestellt. Auch Daniel wird in Frage gestellt. Die Wiederkunft, unsere Hoffnung. Die Erlösung durch Jesus Christus, Gott Mensch geworden, die Auferstehung Jesu Christi in Jona prophetisch vorausgesagt, bis auf den Tag, und dann die Wiederkunft Christi, das wird alles in Frage gestellt. Der Teufel will uns dieses nehmen. Und Jona ist nicht nur eine Geschichte oder ein Märchen wie Moby Dick oder Robinson Crusoe. Die Geschichte hier Jonas sind nackte Tatsachen, das ist Geschichte. Das, was wir hier lesen, ist geschehen. Und Jesus Christus bestätigt das selbst. In Matthäus Kapitel 12 lesen wir, in Kapitel 12 von Matthäus, ab Vers 38. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Bitte denkt darüber nach. Ich will da nichts zu sagen. Es ist eine Frechheit des Menschen, von Gott zu verlangen, dass er Wunder tut. Und Jesus sagt: Ich tue es nicht. Und er bezieht sich hier auf das größte Wunder, das einzige Wunder, das wir eigentlich brauchen. Ein Wunder, das nicht materiell ist, das nicht an Zeit und Raum gebunden ist, wo es nicht um physisches Heil geht, sondern um seelisches und geistliches Heil. Und wer mir sagt, es geschehen heute keine Wunder mehr, wir wollen sie sehen, das sagen die Materialisten. Der Mensch, der geistlich ist, und ich behaupte, geistlich zu sein und geistlich schauen zu können, und wenn du das auch kannst, siehst du hier in unserer Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft, die heute Morgen versammelt ist, gewaltige Wunder. Es gibt Menschen, die kenne ich 30 Jahre, die kann ich heute nicht mehr erkennen. Sie sind neue Menschen, sie sind im Innersten verwandelt in ihr Wesen. Wir haben es mit neuen Menschen zu tun, in dessen Inneren Gott ein Wunder getan hat, das kein Psychologe jemals tun kann. Und wir schauen immer auf das Vergängliche, auf das Materielle. Und wenn mich Gott vor 5 Jahren geheilt hätte vor Krebs, so kann ich auch wieder Krebs bekommen in ein Jahr und werd Elend verrecken. Diese Heilungen sind an Zeit und Raum begrenzt. Das ist Kleinkram. Und wenn Gott das tut, das ist gut. Aber lass doch das Größere sehen. Wir sind blind. Wir sehen nur das, was unmittelbar vor der Nase ist, im Spiegel. Wir sehen aber nicht das Wunder, was Gott getan hat in den Leben von Menschen. Das sind die Wunder. Und Gott sagt: Ich mach den Kram nicht mit. Ich will euch nicht verführen und zu Materialisten machen. Ich will euch nicht binden zu dieser Welt. Ich will euch befreien, dass ihr höhere Dinge seht. Und Gott hat Menschen geheilt in unserer Gemeinde. Oh ja. Und zwar ganz deutlich. Menschen, die nach Berichten aus dem Krankenhaus mit Bildern, die geschworen hatten im Magen, denen gesagt wurde, du hast nur noch Monate zu leben. 3 Wochen später noch eine Untersuchung und es ist nichts mehr da. Ich habe gesehen, wie Menschen während der Verkündigung in Indien, während der Verkündigung des Wortes Gottes, geheilt worden sind, halbseitig gelähmt hineingekommen, völlig gesund wieder raus. Und das ist gut. Aber ich bin kein Materialist. Ich geile mich an solchen Singen nicht auf. Das ist Zugabe für eine kurze Zeit. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Das ist Materialismus, das ist Kurzsichtigkeit. Es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Hier nimmt er Jona und stellt ihn auf ein Podest und sagt: Hier in Jona könnt ihr das sehen, was da kommt. Ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Seht ihr, wie wichtig und zentral diese Geschichte Jonas ist? Das ist das Kern. Paulus sagt, was nützt uns, dass Christus gestorben ist, wenn er nicht auferstanden ist? Und das soll uns genommen werden. Geschwister, ich glaube an diese Geschichte von Jona. Und zwar nicht nur, weil Wissenschaftler es bestätigen, dass es möglich ist, sondern weil Christus selbst sich darauf bezieht und sagt, so war's. Und ich glaube, mein Herrn, und ich lasse mir von keinem liberalen Schlappschwanz das nehmen, was Christus mir gegeben hat, hier in sein Wort. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte, Christus macht sich hier zum Lügner. Wenn das nicht stimmt mit Jona. Das ist die Grundlage seiner Aufsage. Und der Teufel kann Christus nicht davon abbringen. Christus verkündigt durch die Propheten hunderte von Jahren zuvor, was kommen wird. Und es kommt. Und die ganze Hölle und Satan selbst kann das nicht unterbinden. Geht nicht. Ich meine, wenn er es geheim tun würde, versteht ihr, so unterschwellig, sagt das keiner. Nachher wird es mir verdorben. Nachher macht jemand das kaputt. Nachher verbiegt jemand die gerade Wege des Herrn. Nein, die gerade des Wege des Herrn sind nicht. Er spricht ein Wort und es geschieht. Und er spricht es in Voraus und macht Satan zum Affen. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn. Und das ist ja hier an diesem Punkt noch nicht geschehen. Das kommt dann noch. Jetzt verkündigt er das. Seht ihr, wie Gott, wie Christus, dieser Ochse in Jesus Namen, dieser Ochse, der Teufel, einen Ring durch die Nase zieht und führt ihm umher. Diese Geschichte also, die wir hier haben, ist zentral. Und weil sie zentral ist, ist es wichtig, dass wir sie sehen und verstehen, wie sie geschrieben ist. Jetzt gehen wir zu Jona zurück. Wir haben gesehen, Peter hat uns deutlich gemacht, dass dieser Jona nicht nur irgendein Gemeindemitglied ist. Es ist nicht nur eine vom Volk. Jona hat ein Amt. Jona ist ein Prophet. Und das Wort Gottes sagte bei Bibellehrer, bei Propheten, dass sie eine besondere Verantwortung haben in dem, was sie verkündigen. Und das lesen wir, bevor wir hier in Jona weitermachen, lesen wir in Jakobus. Schlag doch mal Jakobus 3 auf, wenn ihr Bibeln habt. Wenn nicht, dann kauft euch welche. Jakobus 3. Liebe Brüder und Schwestern, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Er ist ein Prophet. Was ist die Aufgabe eines Propheten? Dass er das Wort Gottes unverfälscht am Volk bringt. Und wenn er das verfälscht, wird er gesteinigt. Zu Tod gesteinigt. Das ist seine Aufgabe als Prophet, das Wort Gottes zu verkünden. Und zwar klar. Und er hat eine sehr schwere Botschaft, die ist 8 Worte lang. Das ist die kürzeste Botschaft. Und das ist eine Botschaft für mich, für Peter, für Jörg und für Onkel Bill. 8 Worte und es bekehren sich 600.000 Menschen. Ich bin schon bei 300 und habe wenig bewirkt. Bedingt in welcher Sprache die Übersetzung. 7, 8 Worte sind das. Dazu kommen wir morgen. Und ein ganzes Volk, das war eine Wahnsinn. Peter hat erzählt, 3 Tagesreisen. Eine Tagesreise sind 30 Kilometer. Das war eine Mauer, die 33 Meter hoch war. Sie war so breit wie die Autobahn. Da konnten 3 Pferdewagen nebeneinander oben auf diese Mauer fahren. Es hatte 1200 Wachtürme. 1200 Wachtürme, die eine Höhe von 70 Meter haben. Das ist höher noch als das Schwesterheim in der medizinischen Hochschule. 12, 13 Etagen hoch. Es war von innen so groß, dass Jona eine Tagesreise macht von der Mauer mitten rein und ist immer noch nicht mittendrin nach einer Tagesreise. Die waren so mächtig und so stark, dass sie sogar Getreide innerhalb der Mauer gepflanzt haben. Die hatten nicht nur ihre Felder außerhalb, sondern sie waren stark gegen den Feind, weil sie, wenn sie auch umgeben wurden von Feinden, konnten sie überleben. Sie hatten Hochschulen, sie hatten Sozialämter, sie hatten Krankenhäuser. Sie waren gebildet. Sie waren groß und mächtig. Dann kommt dieser kleine Jona, wir haben ein Bild von ihm gesehen, so stelle ich mir ihn auch so ungefähr vor. Und der Text bestätigt das heute Morgen. Das war eine mächtige Aufgabe. Und er hat eine gewaltige Botschaft an diese studierte Menschen. 8 Worte lang. Und alle bekehren sich. Alle bricht, das Ganze bricht zusammen. Bitte? Sag doch, Schatz. Ich kann auch jetzt aufhören. Habe ich was Falsches gesagt? Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Der Lehrer hat eine gewaltige Verantwortung. Unsere Brüder mit Ämter im Ältestenrat, in der Diakonie und Schwestern und in Hauskreise, in der Anbetung, haben eine gewaltige Verantwortung zu. Deren Leben muss in Einklang sein mit dem, was sie singen und verkündigen. Das ist das, was Jakobus es hier sagen will. Jakobus ist ja Jesus' Halbbruder. Er kennt ihn von klein auf und weiß, er hat gesprochen und sein Leben stand in vollkommenen Einklang mit jedes Wort, was er gesprochen hat. So eine Harmonie hat es zwischen dem Wort und das Tun noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Einmalig das Leben Christi. Aber er fordert es auch, wie Paulus sagt, folgt mir nach, wie ich Christus nachfolge. Ein viel strengeres Urteil. Und deswegen müssen wir beten, wie gesagt, für unsere Leitung. Wir müssen sie unterstützen, hinter ihnen stehen und sie nicht untergraben und in Frage stellen. Wir zerstören uns selbst als Gemeinde. Ich stehe voll hinter der Gemeindeleitung, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand, mit all mein Sein. Das sind meine Brüder. Und sie sind mir zu Mauer, zu Wachtürme gegeben, 1200 Wachtürme. Wir müssen noch ein paar Ältesten, glaube ich, berufen. Denn wir fehlen uns alle mannigfältig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Das geht hier um Autorität. Jona hatte keine Autorität. Liebe Geschwister, die Hälfte dieses Buches beschäftigt sich mit diesem Hampelmann. Zwei Kapitel geht es um Jona. Er wird vorbereitet für seinen Einsatz mit 8 Worten. Und Gott spricht in Kapitel 1 zu ihm und schweigt. Und Jona geht durch die Hölle. Und Gott schweigt. Gott holt ihn in seine Gnade heraus und spricht ein zweites Mal. Es gibt lange Phasen in unser Leben, wie Gott nicht spricht. Das haben wir, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern schon gehört. Warum schweigt er? Es ist oft so, weil wir einfach auf dem eigenen Weg sind wie Jona. Er predigt das eine. Hey, was? Er soll Buße predigen und er versteht nichts von Buße. Er sagt, das Wort Gottes sagt, es geht hier lang, nach Ninive, und wo geht er? Nach Spanien. Genau entgegengesetzt. Jonas Leben ist total daneben. Dennoch hat Gott ihn berufen. Als Gott mich berufen hat zum Pastor, war mein Leben total daneben. Ich habe gelernt, von meinen falschen Wegen herunterzukommen und ihm nachzufolgen. Und das ist Gnade. Und das brauchen alle Ältesten. Das brauchen alle Pastoren. Das brauchen alle. Und wir müssen genauso geduldig sein. Guck mal, da sterben 600.000 Menschen, fahren zur Hölle. Und Gott hat 2 Kapitel Zeit. Für Jona, ist das nicht wunderbar? Und wir singen's. Meine Zeit steht in deiner, Gott sei Dank. Ich hätte sicherlich kein Wahl geschickt. Mit Sicherheit nicht. Bei mir wäre es ein Schwertfisch gewesen und zwar mit so einem Apparat. Habt ihr die gesehen? Die sehen wie Heckenscheren aus. Und ich hätte den Jona wie im Feng Shui klein gehackt. Und dann schön auf den Band, dann hätten wir alle ein bisschen von gegessen von den Jona. Sushi. Paulus sagt das nochmal, nicht nur Jakobus, sondern Paulus sagt dasselbe. Er sagt von sich selbst, und deswegen ist Paulus einer, den liebe ich. Paulus kann nicht nachfolgen, sagt euch warum. Er sagt, ihn braucht ihr nicht aufschlagen, 1. Korinther 9, 27. Ich bezwinge mein Leib und zähme ihm. Das konnte Jona nicht. Der hatte sein Leib nicht unter Kontrolle. Der hat das gesagt und ist da hingegangen. Das war ein Schwächling. Und zähme, damit ich nicht andere predige und selbst verwerflich werde, Geschwister. Und hier geht es darum. In diesem Text, wir müssen Jona als Prophet Gottes sehen, als ein Mann, der das Volk belehrt. Und wir können nicht, und ihr habt die Freiheit zu kommen. Ich kann das ja sagen, ich bin ja nicht mehr Pastor, diese Gemeinde zumindest. Die Aufgabe als Pastor, die habe ich, aber nicht in dieser Gemeinde. Ihr habt einen anderen Pastor, aber ihr könnt zum Pastor kommen, ich kenne Jörg. Und wenn ihr meint, da ist irgendwas, darüber habe ich 6 Monate gebetet und jetzt will ich Ihnen das sagen. Gebetet, mit Gott geredet. Ich habe den Punkt, aber jetzt will ich mit Jörg. Redet mit Jörg. Ein Mann, der ein Amt hat, ist nicht unantastbar. Wir sehen, wie Paulus ringt hier darum, recht zu wandeln. Und Jona ist echt kein Prophet. Ich will euch aber einen anderen Prophet mal vorstellen. Ein Prophet nach meinem Herzen. Esra, Kapitel 7. Esra sagt in Kapitel 7, untermalt das hier in eurer Bibel, wenn ihr das tut oder klebt was dran oder macht mit einem Stift oder egal wie, jeder macht es anders. Meine Bibel ist so bunt wie ein Regenbogen. Esra 7,10. Hier haben wir das, was wir sehen wollen, auch in unserer Gemeinde. Denn Esra richtete sein Intellekt Wir meinen, es hat damit zu tun, das ist nur ein langer Weg hierhin. Er richtete sein Herz auf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Habt ihr jetzt die Kapitel erforscht, die Tage? Erforschen heißt Schaufel nehmen und buddeln im Wort. Wie kann das sein? Was meint der Herr hier? Ich will es wissen, das ist Jakob. Ich lass dich nicht los, bis du mir geholfen hast, dieses Kapitel zu kapieren. Das Wort ist nicht da zu lesen, das ist zu forschen. Wir sind alle Forscher. Wir erforschen Gott in sein Wort. Wir kriechen in Gott hinein und wollen ihn erkennen. Das ist das Wort, dazu ist es da. Und danach zu tun. Und das ist da, wo wir anmachen haben, oder? Ah, der Prediger steht da vorne, erzählt so viel, der hat so viel Wissen. Aber sein Leben, boah, es ist wie von Jona. Der predigt in diese Richtung und geht in der Richtung. Geschwister, unsere Männer und Frauen, auch in der Frauenarbeit, die Verantwortung haben, die jüngeren Frauen zu lehren, haben eine gewaltige Verantwortung. Auch Raffi. Das Wort Gottes sagt, es ist nicht zu beneiden. Süster, Kirsten, Laura, sie lehren. Und wir müssen für sie beten, dass sie gestärkt werden, dass ihr Herz weich bleibt, dass sie das tun, bevor sie es lehren. Und ich liebe das. Und ich habe dieses Wort von Gott bekommen schon vor vielen Jahren. Und viele in der Gemeinde sind zu mir gekommen und gesagt, Peter, du bist ein Jona. Und ich muss das hineinlassen. Es hat mich getroffen. Phasenweise habe ich gesagt, Herr, ich tue doch alles, was ich kann, um vor dir zu wandeln. Du kennst mein Herz. Und dennoch sagen mir meine Geschwister, du hast so versagt. Und diese Worte müssen wir hören. Und wir müssen sie ernst nehmen, auch in der Leitung. Wir sind nicht unantastbar. Aber dennoch, die Leitung muss auferbaut, ermutigt, unterstützt werden, Geschwister. Wir schneiden uns, es ist wie Besessenheit, wenn wir die Leitung in Frage stellen oder angreifen. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch, das lehrt die Bibel. Ezra predigt und tut. Sein Leben ist nicht in dem Sinn in der Vollkommenheit wie Christi. Nein, Ezra hatte seine Macken. Aber wie Christus in vollkommener Harmonie mit dem Wort wandelte, so wandelte er. Es war harmonisch. Das ging gut. Und ach, Mann, ich höre ihn so gerne zu, weil ich sehe das. Ich lebe mit ihm. Der ist so. Ich kann von ihm, durch ihn lernen. Aber bei Jona, der hatte keine Chance. Und Gott muss ihn vorher korrigieren. Gott muss ihn zum Propheten machen. Jetzt sind wir in Jona. In Vers 1 vor Kapitel 2 ist schon Feierabend. Jona, wir waren in Esra 7,10. Hast du es nicht gefunden? Habe ich nicht gelesen. Doch, habe ich doch gelesen, Kinder. Ja, habe ich gelesen. Ja, Linker sagt ja. Wenigstens einer, der nicht gegen mich ist, sondern für mich. Weiß ich, Elfie. Guck mal. Ich will ein bisschen zurück, weil Kapitel 1 und 2, die hängen ja. Die sind so miteinander verflochten, das kannst du nicht auseinanderhalten. Jetzt wollen wir anhand des Wortes Gottes nicht Ezra richten, sondern wir stellen Jona richten, sondern wir stellen das Wort Gottes neben ihm als Maßstab, okay? Es geht hier nicht ums Richten. Ich will nur wissen, ist Jona das, was er von sich sagt? Ich behaupte nicht. Das ist eine Frechheit, oder? Jona, das zu behaupten, das ist eine Frechheit. Jona sagt in Vers 9 von Kapitel 1, Jona sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, dass ich mich nicht kaputt lache. Er erzählt, er fürchtet den Herrn, zeigt den Mittelfinger und geht in der anderen Richtung. Erzähl mir nicht, dass Jona, das war Theorie. Das war ein Lippenbekenntnis. Zu diesem Zeitpunkt. Oder habe ich da was falsch gesagt? Er sagt, nee, es hat nichts mit Angst zu tun. Er sagt, ich fürchte den Herrn. Er fürchtet Gott nicht. Jesus sagt, wer Gott fürchtet, tut sein Wille. Er nennt ihn Herr. Was lesen wir in Matthäus 12? Entschuldige, nicht 12. Matthäus 7, Vers 21. Wenn wir hier Jona am Wort Gottes messen, sehen wir, dass er gewaltig versagt und viel zu lernen hat. Es werden nicht alle, 7,21, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Jona, Herr, Herr, Herr. Es werden nicht alle hineinkommen, die das sagen. Wir sind zu blöd als Christen. Der spricht von Jesus. Ich muss ihm das glauben. Nein. Sogar der Teufel glaubt an Jesus, aber tut das Gegenteil. Hier haben wir ein großes Problem, wie wir sagen einfach, ja, Jona, alles klar, er hat Buße getan. Nein, er hat ein Lippenbekenntnis gegeben. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hier dran muss Jona gemessen werden. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht. Und da kommen die all diese großen Wunder, diese Wundertaten. Ihr kennt mich nicht. Was ist der Unterschied? Wisst ihr, das Wort kennen ist die Beziehung zwischen dasselbe Wort wie für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich will es nur so zeigen und nicht anders, okay? Eine intime Beziehung. Eine Beziehung, das zeugt. Eine lebendige Beziehung, das Leben hervorbringt. Okay? Das ist dasselbe Wort, das gebraucht wird für die Beziehung zu Gott. Es ist identisch. Es ist eine intime Beziehung, das positive Frucht bringt, Leben. Und deswegen sagt Jesus, an der Frucht wirst du erkennen, ob ich deren Herrn bin oder nicht. Wir dürfen und müssen prüfen. Christen sind nicht gehirnamputiert. Kirsten hat das Wort, woran sie prüfen muss. Sonst wird sie in die Irre geführt von Spinner, die da stehen und erzählen von Jesus und tun angebliche Wunder. Und die Wunder, die Jesus nicht tun wollte. Jetzt machen wir noch einen Sprung und lesen Vers 12. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werf mich ins Meer. Wisst ihr was? Ich finde, dass Jona ein feiger Hund ist. Weißt du, was er macht? Das ist psychologisch, was er hier macht. Übernehmt ihr die Verantwortung für mein falsches Handeln. Das ist eine Frechheit. Das ist keine Männlichkeit. Sehen wir David im Psalm 51? Ich habe gegen dich und ich alleine von Sünde, reinige mich mit Blut, mit Hyssop, das geht ohne Ende, Verse lang. Und er schiebt den Matrosen die Kugel weiter. Und er hat ihn, der Text bestätigt es schon vorher erzählt, ich fliehe vor dem Herrn, dieser gewaltige Herr, der über Meer
Und die Erde herrscht so gewaltig wie die Wellen, die jetzt, oh, ein Gott ist das. Brutal, was er von mir fordert, dass ich nach Ninive gehe, zu meinen Feinden, in diese gefährliche Stadt. Diese damalige Weltmacht, das war die Hauptstadt der Welt damals. Weißt du, was er getan hat? Die ganze Zeit hat er Mitgefühl erweckt. Selbstmitleid. Das war seine Schiene. Und die haben alle mit ihm von, ja, du armer kleiner religiöser Guru. Dein Gott ist so mächtig. Komm her, wir helfen dir jetzt. Wir rudern. Wir helfen dir und die rudern immer noch in der falschen Richtung. Und Gott muss sie zum Halten bringen durch einen gewaltigen Wind. Weil Jona mit seiner Seelsorge, wir müssen wahnsinnig aufpassen in der Gemeinde, dass wir das unterstützen, was der Geist Gottes tut. Dass wir dorthin gehen, wo der Geist weht, Geschwister. Da, wo Geschwister ermahnt werden, ob es in Hauskreis ist oder von der Gemeindeleitung, dass wir nicht rudern in menschliches Verständnis, in unserer eigenen Urteil von der Situation, wo wir die Hintergründe gar nicht kennen. Weil wir nicht in der Verantwortung, weil wir kein Amt haben und kennen und die Männer in Verantwortung und die Frauen in Verantwortung wollen diese Dinge gar nicht preisgeben. Aber sie müssen sagen, halt, das geht hier nicht mehr. Hier ist eine Linie überschritten worden. Und wir meinen, wir müssen diese Menschen, die brutal behandelt werden von der Leitung, wir müssen rudern und sie helfen. Aber wir werden den Wind ins Gesicht bekommen. Und die Schrift sagt uns, für dieses Humanismus, für diese Anmaßung, es besser zu wissen und gnädiger zu sein als Gott selbst, werden wir ein starkes Wind. Und der Sturm wird sich nicht legen. Es wird noch schlimmer werden. Das müssen wir begreifen, was wir da tun. Und wir müssen uns selbst, nicht nur Jonas, sondern an dem Wort Gottes hier messen. Der Täter macht sich zum Opfer, Geschwister. Und ich bin lange Zeit Pastor gewesen, nicht nur in dieser Gemeinde, sondern habe Verantwortung in verschiedenen Ländern und viele Gemeinden besucht. Und es ist immer so, dass derjenige, der in Sünde lebt und nicht umkehren will, sich zu Opfer macht. Ich kann sagen, fast ohne Ausnahme. Lasst uns nicht beirren. Wenn ich sitze manchmal und ich höre, ich denke, Jesus, nee. Entweder ich mache die Ohren zu und fliehe oder ich sag diese Schwester oder Bruder ins Gesicht. Auf diese Schiene steige ich nicht ein. Du untergräbst. Du zerstörst, du stiftest Misstrauen, du raubst Autorität. Das geht nicht. Und das geschieht hier. Durch die Leute, Vers 13, durch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kamen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Es liegt an uns, ob wir Frieden und Ruhe haben in der Gemeinde. Lasst uns doch dieser Wind Gottes nachgeben und mit dem Heiligen Geist gehen, mit seinem Wort, in Eintracht, in Einklang mit den Männern und Frauen, die uns bei uns eingesetzt worden sind als Autoritäten in der Gemeinde. Sie sind vertrauenswürdig. Wisst ihr warum? Weil da drüber ist es ein großer, mächtiger Gott gibt. Denn in dem Moment, wo wir für sie beten und sie untreu sind, Gott nimmt sie weg. Sarah konnte Abraham gehorsam sein, obwohl er etwas von ihr verlangte, was nicht in Ordnung war. Und das geht schon an der Grenze, oder? Das wissen wir. Jetzt provoziere ich mit diesem Beispiel. Also sie blieb gehorsam und es passierte nichts. Vertrauen wir wirklich Gott hinter der Ältestenschaft? Oder wie groß ist unser Gott? Diese Männer hier, die rudern, deren Götzen sind so groß. Und die stehen am Kamin, die stehen in der Küche. Ich habe die gesehen, die stehen an den Wänden. Das ist ein Elend. Er spricht hier von einem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die Berge vom Meer getrennt hat, den Allmächtigen. Und es kehrt aber keine Ruhe an, bis, und wir lesen in Vers 15, und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer still. Seht ihr, wo es still wird? In Gehorsam. Wenn wir das tun, was Gott will. Und so grausam es klingen mag, Geschwister, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Bin keine 18 Jahre mehr. Ich habe gewisse Dinge durchgelebt, wo ich gesehen habe, es ist besser, im Meer zu sein. Auf dem Weg nach unten, in die kalte Finsternis, wo der Druck sich erhöht von Tag zu Tag, als von meinen Geschwistern erlöst zu werden, von dem, was Gott in mein Leben eigentlich tun will. Und darum geht es hier. All diese gut gemeinte Seelsorge ist Seelenschmalz. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer still und ließ an von seinen Wüten. Guck mal, in Gehorsam bekommen die Erkenntnis. Das ist so wichtig. Wir meinen, dass wir in Ungehorsam zu Gottes Ordnung dennoch Erkenntnis bekommen können. Können wir nicht. Wir bekommen Erkenntnis, sie ist aber nicht von Gott. So eine Art Mischgeist. Erkenntnis Gottes kommt in dem, dass wir uns seinen Wille fügen. Und hier steht, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer, da unter den Taten Gelübde. Die wenden sich zu Gott, nachdem sie sich gefügt haben. Nachdem sie den Willen Gottes, und das waren Heiden, das waren keine Menschen, die unbedingt jetzt die Gebote Gottes kannten. Sie kannten das Wort nicht. Aber sie haben gemerkt, wenn wir uns hier nicht fügen, gehen wir alle drauf. Noah ist so voller Selbstmitleid, der ist da unten im Schiff, ich kann ihn sehen. Weißt du, die Menschen, die er erlösen sollte durch das Wort Gottes, fahren zur Hölle. Er geht damit unter und merkt das nicht. Unten im Schiff, der ist hinuntergekommen aus Galiläa nach Joppa, von Joppa hinunter vom Hafen ins Boot. Und im Boot ist er noch hinunter, immer tiefer. Der Weg weg, der Weg nach Spanien ist weg von Gott. Und es geht bergab. Und es ist so sehr bergab, dass er nicht nur alleine untergeht, in sein Selbstmitleid und Empfindlichkeit geht er selber mit unter. Er reißt alle mit hinein. Ninive geht verloren und seine Kollegen, die ihn retten wollen, die reißt er mit hinein in die Scheiße. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal diese Gefühle gehabt? Zu lange gesessen zu haben mit Menschen, die nur zerstörerisch reden? Alles untergraben, was Autorität ist, alles in Frage, da denkt, gehst du weg. Gott, nie wieder. Das mache ich nicht wieder. Kapitel 2. Es ist 11:03. Ich habe was, eine Stunde, ne? Dann haben wir noch 10 Minuten. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Hier haben wir diese Prophetie. Die steht hier im Mittelpunkt, vor der Wende. Und Jona betete zu den Herrn, sein Gott, im Leibe des Fisches. Was aber eigentlich geschehen ist, bevor er betet, das müssen wir jetzt lesen. Und wir lesen ab Vers 4, okay? Du warfest mich in die Tiefe. Hey, das sind Wahnsinnserkenntnisse, oder? Ich dachte, es waren die Matrosen. Nee. Jona ist endlich da. wo David es im Psalm 51, gegen dir und gegen dir allein habe ich gesündigt. Dir ist Gewalt gegeben über diese Matrosen. Du hast nicht nur Gewalt über die Erde und das Meer, sondern über Leben von anderen Menschen. Sie sind Werkzeuge und dienen mir, dass dein Wille hier geschieht. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen, dieses ganze hin und her geworfen. Seid ihr schon mal, ich bin als kleiner Junge viel geschwommen im Pazifik. Und da sind die Wellen, die Surfer wissen das, sehr hoch. 2 Meter, 2,50 Meter. Und da habe ich in Samuels Alter schon in diesen Wellen geschwommen. Mein lieber Mann. Wenn du die Welle nicht richtig erwischt, bist du Sekunden und diese Sekunden sind wie Tage. Die reißen dich runter und rum und du bist da, ne, wie manche junge Leute, wenn sie heute tanzen. So ungefähr sieht's aus. Ne? Ne? Da bist du ein Teufelstanz. Ne? Geht in allen Richtungen. Du hast die Kontrolle und da versuchst irgendwas zu greifen. Es gibt nichts Greifbares. Wisst ihr, das ist Gottes Wille. Für Jona. Wisst ihr? Und das ist nicht schlecht. David sagt im Psalm 119, ich danke dir, dass du das gemacht hast. Das, was Bill predigte am Sonntag, ich danke dir, dass du mir ein Popo vollgegeben hast. Dann, wenn du dich vom Vater, der dich liebt, nicht erziehen lässt, das ist nur Erziehung, das ist keine Rache. Das ist keine Vergeltung. Es ist, wenn du dir das, dann wird der Teufel dich zu Tod prügeln. Du hast eine Wahl. Ich weiß, welchen Meister ich will. Ich will vom Papa erzogen werden. Und ich weiß, dass mein Vater geweint hat. Auf seine Knie. Ich habe ihn erwischt. Eltern, so ist die Züchtigung. In sein Zimmer, bevor er mich gezüchtigt hat, hat er gebetet und dabei geweint. Ich habe ihn erwischt. Und ich hatte immer Angst, wenn mein Papa geht, um zu beten, habe ich gedacht, jetzt bin ich dran. Ich habe mich in der Hose gemacht, als Papa ins Gebet gegangen ist. Der hat mich so geliebt. Der hat mich so geliebt. Und ich ehre und achte meinen Vater Samuel, dass er mich so geliebt hat, dass er mich bewahrt hat von Schlimmeres. Kinder, guck mal, Mutter, du bist jetzt auf dem Weg über die Straße und du hast ein Kind, das ist 3 Jahre alt. Ne? Und es läuft vor den LKW und in der Kindergarten hat schon gehört, bei dir hat schon 1000 Mal gehört, bitte links und rechts gucken und auf Mama warten. Aber es läuft im Verkehr. Vorm LKW, der bremst voll und bleibt stehen. Und das Kind steht da. Und du sagst, hey, du bist vielleicht albern. Das ist Lieblosigkeit. Ich sag dir, das ist Lieblosigkeit und Leichtsinnigkeit. Du nimmst aber deine Tochter, Elfi, die du nicht gehabt hast, Tochter, aber deine Enkeltochter, und schüttelst die und sagst, hör mal zu, nie wieder, ich hab's dir gesagt, nie wieder. Und ich meine es ernst. Ich mache mich hier zum Affe, ich meine es aber ernst, Geschwister. Das ist Liebe. Und das andere ist antiautoritäre Erziehung und die ist vom Teufel. Und die zerstört Leben. Wenn du nicht so handelst, bist du am dritten Tag unterwegs. LKW kommt und bremst nicht. Und deine Tochter sieht aus wie ein Pfannkuchen. Da rufst du zu den Herrn, ich sag dir, da hast du schon längst zu spät gerufen. Du hast eine Verantwortung. Und wo Gott nicht handelt, musst du handeln und erziehen. Wir haben eine gewaltige Verantwortung. Nicht nur in unsere Ämter, als Propheten in der Gemeinde, sondern als Priester zu Hause. Unsere Kinder so zu erziehen, wie das Wort es sagt. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre schon in deinen Augen verstoßen. Kein Halt. Er ging runter wie ein Stein.
und es würde kälter und kälter. Einsam, das ist die Kälte. Finster. Kein Leben mehr. Ab und zu ging ein Fisch vorbei, verstehst du, ein Thunfisch. Und mit seinem Schwanz, da macht er pa, pa, pa. Und da war er froh drüber, dass er nicht so schnell einpennt. Und er fiel und fiel. Geschwister, ich kann nur sagen, wir brauchen das. Und du bist nicht anders als ich, glaub's mir. Du bist nicht heiliger oder reiner als ich. Wir sind Geschwister. Wir sind in Sünde geboren. Und die Sünde tötet am Ende. Und Gott liebt den Jona so sehr, dass er das in Kauf nimmt. Diese Qual, sein Sohn, man da senkrecht Kilometer ins Wasser. Mittelmeer, ich weiß es nicht, bestimmt 7 Kilometer tief. Weiß es nicht um diese Stelle. Es ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass es ein langer Weg war. Ein Weg der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, der Angst. Und Gott hat das zugelassen, um ihm zu brechen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Wir denken auch, wir sehen die Berge, wisst ihr? Wir sehen die Bäume. Nee, nee. Du siehst ein Drittel des Baumes. 2 Drittel ist da drunter. Du meinst, du siehst die Berge. Nee. Diese, auch wenn es, wie viel Kilometer? Mount Everest? 7, ne? Oder sind es 8? Über 8. Okay, haben zugenommen. Es hat geschneit. Aber diese Berge gehen mich ins tiefste Meer. Und das Meer ist am tiefsten Punkt. 12,5, 13 Kilometer tief. Da ist mehr Berg unterm Wasser als drüber. So tief ist dieser Mann gesunken. Der Druck wurde so groß. Aber du hast Vers 7. Ich sank hinunter zu den Bergengründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Mein lieber Mann, der hatte ein Bein im Totenreich. Ein Bein, schon drin. Kennt ihr das? So habe ich mich bekehrt. Nicht alle brauchen das so und nicht alle brauchen das immer so, wie Jona es hier hat. Aber Gott will ja Buße, das ist ja die Predigt hier von Jona. Gott will, dass er umkehrt und der eine kehrt eher um. Wir haben Söhne, Männer, man ist so lieb zu ihm und der ist so lieb, der bekehrt sich. Und der andere, der braucht, aber mein lieber Mann, wir sind alle anders. Jona brauchte das. Er ist ein labiler Typ. Er ist voller Selbstmitleid. Sein Selbstmitleid zerstört sein Leben. Und wir sehen, obwohl er sich unten hier im Meer bekehrt, am Ende der Geschichte rutscht er wieder in Selbstmitleid hinein. Hey, das hört nie auf. Gott hat die Schwachen erwählt, die Jonas, diese Welt, um sein Wort zu verkündigen. Aber Gott muss sie grundsätzlich erst zur Umkehr bringen. Er muss, und guck mal, das ist die Gnade Gottes. Du wirkst das Wollen und Vollbringen. Ich muss jetzt Schluss machen. Das Wollen und Vollbringen. Da, dieser Fisch kommt und kein Schwertfisch, sondern ein Walfisch. Jetzt sagen wir, Walfisch, das kann doch nicht sein. Waren wir vorhin. 1891, das sind Tatsachenberichte, da gibt es mehrere, von Wale, die Menschen geschluckt haben und am Leben geblieben sind. Nähe Falkland Islands in 1891 wurde ein Walfischer, ein französischer Walfischer, das sind ja alle, die Bösen sind immer die Franzosen. Ein Walfischer, die waren 2 in 2 Boote und die hatten die Aufgabe, es nur einzufangen und heranzuziehen, dass es zum Schiff herangezogen werden kann. 2 fielen ins Wasser in den einen Boot, das kippte um und die waren weg. Der eine tauchte auf, einige Minuten später, und lag obendrauf, tot. Und der andere war für immer verschwunden. Die waren dabei, am nächsten Tag diesen Wal zu schlachten. machten das Ding auf und innen drin war der andere Fischer am Leben. Das sind Tatsachen, die kannst du, wenn du im Internet forschst, kannst du diese erfahren, du kannst diese Geschichten lesen. Nun, ich brauche das nicht, oder? Wir brauchen das nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es wahr. Das sind Bonbons. Das ist wie Heilung. Sind Bonbons. Es ist eine Bestätigung. Die ganze Natur, was uns passiert, was wir sehen in der Natur und was passiert in der Geschichte der Menschheit, die Prophezeiung über Christus, die sich erfüllen, dieser Mann im Walfisch, mehr eine ganze Nacht und Vormittag war er in diesem Fisch. Und die haben ihn einfach warm gemacht und reanimiert. Und 3 Wochen später hat er weitergearbeitet auf dem Schiff. Jetzt wissen wir, warum Gott nicht einen Schwertfisch geschickt hat, sondern einen Wal. Und er bringt, wenn er am Boden ist, wenn er fertig ist, wenn er an den Wurzeln diesen Bergen liegt, verzweifelt mit ein Bein in der Höhle, reißt Gott ihn hinauf. Und er bringt ihn ans Ufer, Geschwister. Seine Seelsorge konnten das nicht. Mit ihrem Mitleid. Die wären alle untergegangen. Aber er landet unten. Und aus Spanien kommt dieser spanische Wal. Und holt ihn ab. Und führt ihn zurück, da wo er hergekommen ist, nach Joppa. Und spuckt ihm aus. Am Strand. Er sagt nicht, pupt ihn aus. Wenn ich es gewesen wäre, wäre es so geschehen. Aber das kam so. Weil Gott gnädig ist. Und barmherzig. Und Geschwister, in seiner Erziehung, da müssen wir mitarbeiten in der Gemeinde aneinander. Ich habe Frauen hier in dieser Gemeinde, die ich kenne, über 30 Jahre, meine lieben Schwestern. Und die haben vor mir gesessen zusammen und mir gesagt, in Gegenwart der Gemeindeleitung, Peter, wir haben was. Und darüber möchten wir reden. Das ist Erziehung. Wir müssen einander erziehen, aber wir müssen nicht den Wind entgegen, was uns ins Gesicht bläht. Und wir kommen nicht voran, sondern wir müssen mit dem Wind der Lehre, der Wind des Heiligen Geistes in der Gemeinde mitziehen. Und wisst ihr, die Wellen werden sich glätten und es wird Friede sein. Aber nur, wenn wir mit Jona bereit sind, uns Gottes Ordnung zu fügen. Gott segne euch. Weit drüber.